Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Kim.
Ich bin Jenny.
Und ich bin Matthias Steffen und freue mich, heute hier sein zu können.
Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe.
Es klang vorhin kurz auch schon einmal mit an, nämlich dieses, bei uns sind die Betriebe ja noch bereit dazu, sowohl in Erinnerung als auch bei der Handwerkskammer Mitglied zu sein. So bei der Handwerkskammer sind sie Pflichtmitglied. Sie kommen dann nicht, bei uns sind sie freiwillig, das heißt, sie entscheiden sich dazu, dann eben bei uns die Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, dafür Geld auszugeben. Bei der Handwerkskammer müssen sie das ja. Und ganz oft, und ich bin mir sicher, Sie hören das auch nicht zum ersten Mal, kommt die Frage jetzt, ich muss ja dafür zahlen, ich komme da ja nicht raus, aber ich habe da ja gar nichts von. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben es ja schon so ein bisschen, aber welche Dienstleistungen können unsere Betriebe denn schon konkret sowieso in Anspruch nehmen, wo man sagt, ihr zahlt doch dafür, nutzt es doch bitte.
Genau, also es gibt eine gesetzliche Mitgliedschaft, die über die Handwerksordnung verordnet ist. Ich würde nicht sagen, dass jeder Betrieb am Ende sagen kann, ich kann da auch eine Leistung in Anspruch nehmen. Das, glaube ich, müssen wir auch ehrlicherweise sagen. Es wird auch immer wieder Betriebe geben, die sagen, okay, ich bin da Mitglied, aber ich kann jetzt keine konkrete Leistung letztendlich abfordern. Aber ein Großteil unserer Mitglieder kann die Leistung der Kammer in Anspruch nehmen. Ich habe vorhin schon sehr ausführlich das Thema Beratung zum Beispiel dargestellt. Und der klassische Fall, der erste Kontakt, den wir häufig haben zu unseren Mitgliedern, ist die Existenzgründungsberatung. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen machen dann mehrere Termine tatsächlich mit potenziellen Existenzgründern, gucken sich das Konzept an, was dahinter steht, gehen einen Businessplan durch, führen die Bankgespräche, begleiten auch mit zu den Bankgesprächen damit, gucken, welche Fördergelder gibt es zum Beispiel, wenn eine Existenzgründung ansteht, welche zinsgünstigen Darlehen gibt es. Also wirklich das komplette Rundum-Sorglos-Paket klären dann auch gemeinsam mit teilweise auch in den Kreishandwerkerschaft und auch unseren Kollegen in der Handwerksrolle die handwerksrechtlichen Voraussetzungen. Also das ist eine sehr umfängliche Beratung, die setzt sich über eigentlich das gesamte Leben eines Betriebes fort. Also das ist, wenn ich dann neue Finanzierungsfragen habe, dann kann ich wieder die betriebswirtschaftliche Beratung der Kammer in Anspruch nehmen. Ich kann die Innovationsberatung in Anspruch nehmen, wenn ich sage, ich habe einen Auftrag im Ausland, dann nehme ich die Außenwirtschaftsberatung der Kammer in Anspruch und das ist alles kostenlos. Also das ist quasi wie ein Solidarsystem und das darf man immer nicht vergessen. Auch die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer ist ein Solidarsystem, weil man sich gegenseitig einfach stärkt. Und wenn ich jetzt in dem Jahr vielleicht keinen konkreten eigenen Nutzen habe, dann hat es ein Kollege von mir und ich habe es vielleicht in 2 oder 3 Jahren. Das ist so der erste Punkt. Dann ist es natürlich so, gäbe es die Handwerkskammer nicht und die gesetzliche Mitgliedschaft in der Handwerkskammer, dann müsste es ja auch jemanden geben, der die Aufgaben der Handwerkskammer erfüllt. Das wäre dann eine Behörde, die wahrscheinlich staatlich geleitet werden würde. Also das Führen der Handwerksrolle, welche Betriebe gibt es, oder eine Lehrlingsrolle, die dann irgendwie so vom Finanzamt geführt werden würde. Da würde ich mal sagen, das ist nicht so optimal. Also ohne, dass ich den Kolleginnen und Kollegen in den Finanzamt zu nahe treten wollte, das sind auch alles wirklich sehr, sehr, sehr angenehme Kollegen. Aber es ist anders organisiert, weil bei uns ist nämlich das entscheidende Kriterium, dass wir eine Selbstverwaltungseinrichtung sind. Das heißt, in der Handwerkskammer bestimmt nicht irgendjemand, der von außen kommt, wie es funktioniert, sondern unser oberstes Gremium ist die Vollversammlung der Handwerkskammer. Die Vollversammlung wird gewählt von allen Mitgliedern der Handwerkskammer. Das heißt, da hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir haben sowohl die Betriebsinhaber wie auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Mitglieder. Und 2 Drittel aller Vollversammlungsmitglieder setzen sich aus den Arbeitgebern zusammen. 1 Drittel sind Arbeitnehmervertreter. Und das ist das oberste Beschlussorgan. Das heißt, Handwerker bestimmen über die Handwerksinteressen. Und der Hauptgeschäftsführer und alle hauptamtlichen Mitarbeiter setzen quasi die Beschlüsse der Vollversammlung und des Vorstandes um. Das ist also anders organisiert. Hier entscheidet man selber, was möchte man machen. Und die Aufgaben, die da sind, werden, glaube ich, in dem System besser ausgefüllt, als wenn sie im Prinzip jetzt durch eine staatliche Einrichtung letztendlich durchgeführt werden würden. Und dann kommt eins dazu, warum sind die Leistungen häufig auch wirtschaftlicher, als wenn der Staat es machen würde? Weil wir unendlich viele Ehrenamtliche haben, die tätig sind. Das wissen Sie viel besser als ich, weil die meisten Ehrenamtlichen sind auch in ihren Prüfungsausschüssen unterwegs. Ja. Und ohne die Ehrenamtlichen könnten wir eigentlich das System so gar nicht aufrechterhalten. Dann würden wir letztendlich da ganz andere Kosten letztendlich produzieren, wenn das alles hauptamtlich gemacht werden würde. Und das wäre die Folge. Wenn wir das System nicht haben, die Mitgliedschaft, das Solidarsystem im Handwerk nicht hätten, dann müsste das alles im Prinzip hauptamtlich durch Mitarbeiter des Staates finanziert werden. Ich glaube, wenn man sich das angucken würde, dann würde sich jeder überlegen, naja, vielleicht ist es doch wirtschaftlicher, auch wenn ich jetzt den ganz konkreten Nutzen in dem Einzelfall nicht habe, dass ich dann im Prinzip trotzdem Mitglied sein werde. Ich sage immer gerne, wir müssen uns dahin entwickeln als Kammer, dass man von den Dienstleistungen so überzeugt ist, dass man auch freiwillig Mitglied wäre. Das ist ein hehres Ziel, weil ich wäre auch nicht freiwillig Mitglied beim Finanzamt. Ne? Also aber wenn wir uns alle ehrlich angucken, dann würde man sagen, nee, vielleicht nicht optimalerweise. Aber trotzdem ist das, glaube ich, zumindest eine Idee dahinter. Ne? Ja. Glaube ich, als Dienstleister aufzutreten, nicht als Behörde aufzutreten. Wir sind eine Körperschaft öffentlichen Rechts, damit eigentlich sowas wie eine Behörde und auch geschätzt so als Behördenleiter. Ne? Aber das ist nicht die Denke dahinter. Die Denke ist dahinter, Dienstleister für die Mitglieder zu sein und eben selbstverwaltet, selbstorganisiert die Interessen des Handwerks dann auch zu vertreten.
Und praktisch den Spruch wieder, wir haben ihn immer wieder, gemeinsam sind wir stark.
Gemeinsam, ja. Genau.
Das ist, der Spruch trifft irgendwie doch immer wieder zu, oder?
Ja,
ja, das stimmt. Das
ist so. Wie gesagt, mit der Besonderheit eben bei uns auch noch, dass wir die Arbeitnehmer auch im Interesse vertreten. Das finde ich, zeichnet uns auch aus. Ich finde das total wichtig, weil wenn wir mit politischen Forderungen in die Öffentlichkeit treten, dann dürfen wir das nur, wenn die Vollversammlung das beschlossen hat. Die Vollversammlung beschließt das aber nur, wenn vorher auch ein Ausgleich stattgefunden hat zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Das heißt, wir sind eigentlich schon mal auf dem Weg, wo wir sagen, wir haben keine extremen Positionen, sondern wir haben schon immer eigentlich eine Position, die wir dann fordern, die eigentlich viele Interessen miteinander zusammenbringt. Und ich glaube, das kann man, das kann man politisch auch gut vertreten. So, ja. Das ist, glaube ich, immer sehr, sehr hilfreich. Und ich freue mich deswegen auch immer, dass wir auch wirklich starke Ehrenämter bei uns haben. Und das ist so auch so ein Punkt, was man, glaube ich, immer wieder betonen muss. Das Ehrenamt müssen wir noch stärker letztendlich mit unterstützen, weil wir davon einfach alle leben. Nicht jetzt nur im Handwerk, das gilt gesellschaftspolitisch auch.
Ja, ich habe auch noch eine, wir sind bei den kritischen Fragen, genau. Ich höre häufig, dass die Handwerkskammer telefonisch immer sehr schlecht erreichbar ist. Da wird sich dann immer hier, dann kommt das Telefonat immer zurück und haben immer gesagt, ja, Frau Smoch, also ich würde ja bei der Kammer anrufen, aber ich erreiche da immer keinen, können Sie das nicht mal eben?
Ja,
ne? So.
Genau.
Und das ist natürlich dann immer so eine...
Dann greift Frau Smoch.
Wenn wir jetzt mal Herrn Steffen haben, dann gebe ich das doch mal so weiter.
Ja, genau. Frau Smoch greift dann zum roten Telefon, was nur sie hat, und hat dann die Standleitung zur Handwerkskammer.
Das ist leider auch nicht so.
Schade, habe ich gedacht.
Wir können mal darüber reden.
Genau.
Ob wir das nicht mal so...
lustige Antwort auf eine ernst gemeinte Frage, deswegen jetzt kommt die ernste Antwort hinterher. Das stimmt, das ärgert mich ganz ehrlich auch, weil das ist genau dieser Gedanke, den ich eben gerade versucht habe zu vermitteln, das ist kein Dienstleistungsgedanke dahinter. Und es geht ja auch manchmal weiter und das haben wir selber auch, wenn wir irgendwo, glaube ich, anrufen bei irgendeiner Verwaltung und dann sagt jemand, da bin ich nicht für zuständig, dann müssen Sie mal den und den anrufen. Das ist nicht die Denke dahinter, sondern die Denke muss sein, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht weiterhelfen, ich schreibe mal Ihre Nummer auf und eine Kollegin oder ein Kollege ruft Sie zurück. Mhm. Vor dem Hintergrund überlegen wir gerade, etwas umzustrukturieren und quasi so eine Art erste Unterstützungseinheit letztendlich zu schaffen. Also einige Kolleginnen und Kollegen, die dann so die Telefonanrufe entgegennehmen, also nicht nur einer von der Telefonzentrale, und die möglicherweise schon einen Großteil der Frage sofort beantworten können. Was sind häufig ganz einfache Fragen. Ne? Wo finde ich das? Können Sie mir sagen, wo ich das im Internet finde? Wann ist denn der Lehrgang? Wann ist denn dies oder wann ist denn das? Oder welche Voraussetzungen muss ich dafür mitbringen? Das kann, glaube ich, kann man relativ viel schnell abfangen, ohne dass die Kolleginnen und Kollegen letztendlich damit dann belastet sind. Und ich kann das häufig nachvollziehen. Die gehen dann nicht ans Telefon ran, weil sie gerade in irgendeinem Vorgang sind, irgendeine Eintragung machen, Kunden da möglicherweise sitzen haben, da klingelt das Telefon und dann geht man da nicht ran und dann steht der Eindruck, die tun nichts. So, und das ist blöd. Und deswegen kann man, glaube ich, organisatorisch das aber einfach handeln, indem man das ein bisschen anders organisiert. Da sind wir gerade dabei, weil wir einfach schon sehen, dass wir da Verbesserungspotenzial haben und das wollen wir auch gerne nutzen. Mhm. Und ich bin auch mal sehr dankbar für konkrete Hinweise. Wenn sowas ist, schreiben Sie es gerne auch mal auf. Weil wenn man dann häufig nachfragt, was war denn da los, dann sagen die, wann war denn das? Ja, und das weiß ich auch nicht so. Ja, ne? Deswegen ist es immer hilfreich, das konkret zu machen. Aber wie gesagt, Problem erkannt, wir arbeiten an der Lösung, aber sie wird noch nicht Montag fertig sein.
Okay. Und die Kreishandwerker schaffen Ihnen das rote Telefon.
Ja, genau.
Aber dann jede, ne? Also jede Kreishandwerker schafft, nicht nur Frau Smoch.
Nee, wir
ich hätte
werden,
das dann auch gerne.
Wir werden drei Stück anschaffen, die werden dann Maisbieten versteigern.
Ja, auch schwierig.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich habe noch einen, glaube ich. Und zwar haben wir am 25.08., das war erst gestern, also Stand heute, heute, wo wir aufnehmen.
8. oder 7.?
8.
Nee, 7. 7. Wir sind.
Ich bin in der Zukunft, in die Zukunft gereist. Ja. Am 25.07.
Ja.
haben wir diese Folge erst veröffentlicht zum Thema Berufsvalidierung. Und das, der Titel ist auch Berufsvalidierungsgesetz. Wird denn jetzt auf einmal die Ausbildung überflüssig? Und das ist natürlich eine Frage, die auch an die Kammer gehen muss, weil Berufsvalidierung und Ausbildung, Prüfungshoheit hat nun mal die Handwerkskammer. Herr Steffen, wie sehen Sie das? Also machen wir jetzt durch Berufsvalidierung, brauchen wir jetzt alles, was wir zur Ausbildung eben besprochen haben, können wir streichen? Oder?
Nein, weil ich glaube, das ist im Moment ein Gesetz, was letztendlich ja, jetzt zum 1. Januar, glaube ich, 25 kommen wird. Wo, glaube ich, im Moment noch viele Unbekannte drin sind. Also, so wie häufig bei Gesetzen. Ich bin jetzt kein Jurist, deswegen wage ich das jetzt einfach, auch als Nicht-Jurist das zu sagen. Aber ich glaube, es sorgt für eine Menge Verunsicherung. Und das haben wir leider ja häufig gerade in der Gesetzgebung, dass im Prinzip nicht mit den Praktikern gesprochen wird und Verunsicherung entsteht. Und ich glaube, diese Verunsicherung entsteht gerade auch bei unseren Mitgliedsbetrieben, sowohl bei denen der Kreishandwerkerschaft wie auch bei der Kammer. So nach dem Motto, Meister ohne Ausbildung, gar kein Problem, weil machen wir alles über Berufsvalidierung. Ich glaube, dass das total überschätzt wird, was am Ende dahinter sein wird. Das wären wie jetzt auch schon, denn es ist ja eigentlich nichts Neues. Es gibt ja entsprechende Projekte auch schon. Projekt Valicom, was in Niedersachsen zum Beispiel von zwei Handwerkskammern auch schon aktiv begleitet wird, von Hannover und von Oldenburg. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist das sehr überschaubar, was dahinter steht. Und die Umsetzung wird auch, glaube ich, noch eine riesen Herausforderung werden. Da müssen wir gemeinsam dran arbeiten dann. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht die Auswirkungen haben, die häufig befürchtet werden. Ich kann das verstehen, dass da Unverunsicherung auch gerade bei den Betrieben entsteht, auch gerade auch den Innungen, glaube ich, entsteht. Weil es wieder dem Grunde nach schlecht kommuniziert worden ist, was eigentlich dahinter steckt. Und es wird im Prinzip jetzt auch schnell eingeführt, ohne dass man eigentlich schon wieder genau weiß, was dahinter steckt. Ja. Manchmal, ich bin eigentlich auch mal ein Freund davon, sehr schnell zu sein. Also wenn Sie Kolleginnen und Kollegen der Kammer fragen, die sind immer so, der Steffen mit seinen Zeitvorgaben. So. Also ich neige eher dazu, schnell zu sein. Aber wenn Sie solche Gesetze machen, dann müssen Sie das im Prinzip vernünftig machen. Weil damit haben wir jetzt genug Porzellan zerschlagen in den letzten Jahren, dass Gesetze letztendlich erst eingeführt worden sind und dann diskutiert worden sind. Mhm. Und im Moment scheint ein neues auf dem Weg zu sein. Ich habe gerade gestern aber mit meiner Kollegin Frau Meinbresse, die in der Kammer dann auch für die Umsetzung zuständig sein wird, gesprochen über dieses Thema. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch so gar nicht so gut im Thema. Und sie hat genau das auch nochmal bestätigt, was ich hier gerade weitergegeben habe.
Aber wir haben das auch so aufgegriffen. Also wir haben natürlich extra auch den Titel so gewählt. Das soll ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit erhaschen, so ist es ja nicht. Aber wir sehen das auch so. Wir haben auch gesagt, natürlich ist das jetzt ein neues Gesetz, ist es Unsicherheit da? Na klar, und man muss erst mal gucken, was eigentlich passiert.
Ja.
Das ist ja aber meistens so. Wir können ja Sachen umsetzen und können dann erst gucken, lohnt sich das, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Man kann ja alles nicht von sämtlichen Seiten betrachten und an jeden Einzelfall denken. Das geht einfach nicht.
Das stimmt, wobei ich würde mich immer freuen, wenn Politik mehr mit den Praktikern reden würde. Also ich glaube, wir könnten auf... Das würde für Jost nicht schlecht sein, aber ich glaube, wir können trotzdem auf einen Großteil von Gesetzen verzichten, wenn man mit Praktikern reden würde, weil die würden sagen, das brauchst du gar nicht regeln, das regelt sich von selber, ne? Oder das ist schon geregelt, ne? Und das gilt für Bürokratie insgesamt.
Ja.
Ne, wir könnten, glaube ich, auf ganz, ganz viele Dinge verzichten, oder wir können sie sehr, sehr, sehr schlank und einfach halten, wenn man den Praktiker fragen würde, erzähl du doch mal, wie es läuft. Ne? Das, glaube ich, ist auch mal so eine Botschaft auch an Politik. Und sind wir wieder gemeinsam unterwegs für die nächsten Gespräche auch, die wir dann führen. Ich glaube, das ist immer so die entscheidende Botschaft.
Genau, also eine, die ist gar nicht so kritisch. Das ist mehr so ein Meinungsbild, finde ich. Wo sehen Sie denn die größten Schwierigkeiten des Handwerks in Zukunft? Und wo sieht die Handwerkskammer da vielleicht auch Anknüpfungspunkte?
Also ich glaube schon, dass wir das Thema gerade schon besprochen haben. Das ist vielleicht das Fachkräftethema. Das ist für die Betriebe die größte Herausforderung gerade. Und Anknüpfungspunkte können wir natürlich machen, gemeinsam auch machen, indem wir versuchen, junge Menschen fürs Handwerk zu begeistern. Wir müssen, glaube ich, aber auch den anderen Weg gehen. Wir müssen auch den Betriebsinhabern deutlich machen, dass es neue Jugendliche gibt. Es sind nicht mehr die Jugendlichen, die vor 10, vor 20, vor 30 Jahren letztendlich in die Ausbildung bekommen haben. Ich will überhaupt gar nicht über die Jugendlichen schimpfen, weil sie sind einfach nicht besser oder schlechter, sie sind anders. So, und mit denen muss man auch anders umgehen einfach.
Genau.
Ne, die haben,
genau.
Die haben auch ganz andere Vorstellungen davon, wie das funktioniert. Mhm. Und das ist für Betriebsinhaber, glaube ich, unheimlich schwer, sich daran zu gewöhnen. Und auch in die Situation, dass man früher, ich sag mal, stapelweise Bewerbungen gekriegt hat für Ausbildungsplätze. Mhm. Sondern hat man gesagt, den nehme ich nicht und den nehme ich nicht. Ach, den lade ich mal ein, da gucke ich mal, ja, der ist ganz gut, den packe ich da. Und so. Und dann wurde der Stapel sortiert und am Ende hatte man genügend da, um letztendlich die Ausbildungsplätze, die man hat, besetzen zu können. Heutzutage bewirbt sich der Betrieb beim Auszubildenden. Das heißt, das ist, ist eine völlige Drehung der Situation. Ne? Weil der Auszubildende kann mittlerweile auswählen, zu welchem Betrieb er dann geht.
Und die kriegen auch manchmal Anrufe, ne? So von Betrieben, die dann sagen, habt ihr noch Auszubildende? Weil ich kann auch welche gebrauchen. Ja, genau. Ich habe jetzt hier gerade keinen unterm Tisch sitzen, aber.
Nee, genau, und unterm Tisch sitzt keiner, aber ich glaube, da draußen sind noch genug junge Menschen, die man überzeugen kann. Und die aber jetzt im ersten Versuch auch nicht unbedingt eine Ausbildungsstelle finden, weil da vielleicht noch irgendwelche Dinge fehlen einfach. Ne? Also auch manchmal im Sozialfall und anderen Bereichen. Ich glaube aber, wir werden gemeinsam, das ist auch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, aber die nehmen wir als Kammer auch wahr, weil wir sehr stark auch im Bereich der Integrationsförderung in den letzten Jahren tätig waren mit verschiedensten Angeboten. Wir werden auch diesen jungen Menschen eine Möglichkeit bieten müssen, in den Arbeitsmarkt und bestenfalls im Handwerk einzusteigen.
Ja.
Und dann müssen wir gucken, wo holen wir die ab. Wenn ich dann immer die Latte auf 1,80 Meter Vollausbildung lege, dann wird das auch schwierig. Da muss ich vielleicht auch mal sagen, vielleicht kann dann auch jemand, der schon ein paar Jahre versucht hat, irgendwie eine Ausbildung zu starten, aber das nicht geschafft hat, auch erstmal beim Meter beginnen. Ne? Und wenn ich selber über so eine Latte springen müsste, vom Meter würde ich sagen, das schaffst du, da kommst du irgendwie rüber. Bei 1,80 würde ich sagen, da brauchst du gar nicht loslaufen. Ja. Ne? Da läufst du unter der Latte durch und dann musst du aufpassen, dass du nicht mit dem Kopf abreißt. Ja. Ne?
Jetzt haben wir ganz viel über Ausbildung gesprochen. Wieder.
Schon wieder, genau. Aber es ist ein Megathema.
Es ist ein super krasses Thema, es ist auch super wichtig. Aber ich möchte noch einen allerletzten Punkt gerne bringen in dieser Rubrik kritische Fragen in Anführungszeichen. Wie sieht es denn mit Betriebsübernahmen aus? Weil wir sehen uns ja auch einem demografischen Wandel ausgesetzt in der nächsten Zeit und ich glaube, dass das auch ein Thema für die Handwerkskammern sein wird oder für unsere Handwerkskammer. Es ist auf jeden Fall ein Thema für uns. Also ich kriege auch viele Anrufe von Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhabern, die sagen, also wir würden ja eigentlich gerne in den nächsten paar Jahren mal in Rente gehen. Mhm. Wie mache ich das denn? Weil ich will meinen jahrzehntelang bestehenden, in vierter Generation fortgeführten Handwerksbetrieb jetzt eigentlich nicht abschließen und nie wieder öffnen. Mhm. Wie soll das funktionieren? Und klar, wir müssen mehr Leute in die Ausbildung bringen. Hatten wir jetzt. Alles klar. Aber wie können wir denn da noch unterstützen? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Wie sieht die Handwerkskammer da vielleicht auch Handlungsbedarf?
Ja, absolut. Sie haben schon einen ganz wichtigen Punkt gerade angemerkt. Der erste Punkt ist schon mal, dass jemand sagt, ich möchte in 4-5 Jahren meinen Betrieb übergeben. Mhm. Ne, weil sowas können Sie nicht von jetzt auf gleich machen. Ne? Häufig ist es so nach dem Motto, ich muss nächsten Monat abschließen oder könnt ihr mir nicht 2 Übernehmer schicken und ich suche mir einen aus. Ne?
Ich will zum Ende des Jahres aufhören.
Deswegen ist das schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn Sie so einen Betrieb haben, der in 4-5 Jahren übergeben werden soll, dann ist das eine super Voraussetzung schon mal, weil Sie können den Betrieb auch übergabefähig machen. Weil das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe. Da komme ich wieder zu dem, was wir an Dienstleistungen anbieten. Wir machen dann einfach auch Beratungsleistungen erstmal in den Betrieb. Dann haben wir eine Kollegin, die im Prinzip nur das Thema Nachfolge letztendlich auch in der Beratung hat. Also dann auch wirklich diese Nachfolgeprozesse gestaltet. Es sind ja immer 2 Komponenten. Das eine ist ja immer so diese sachliche Ebene. Ne? Die können Sie lösen. Ne? Aber Sie müssen ja auch die persönliche Ebene irgendwie hinbekommen. Also der Nachfolger und der Betriebsinhaber müssen auch zusammenpassen. Und ich finde es sehr positiv, finden viele Betriebsinhaber vielleicht nicht so positiv, dass mittlerweile kein Zwang mehr auf die folgende Generation ausgeübt wird. Du musst aber den Betrieb, den wir jetzt in vierter Generation schon in der Familie haben, den musst du fortführen. Früher hat der junge Mann, die junge Frau überhaupt gar keine Chance gehabt, darüber nachzudenken, sondern der musste. So, ob der geeignet war oder nicht geeignet war, war dann schon manchmal zweitrangig. Ne? So, bei vielen war das auch super und das hat auch geklappt, aber es gab auch immer wieder Fälle, die habe ich auch selber in der Beratung miterlebt, wo im Prinzip dem Nachfolger kein Gefallen damit getan wurde, also auch dem Betrieb kein Gefallen damit getan wurde. Und da muss man einfach sagen, da muss man gucken, dass man extern da ranholt. Dann kann man gucken, ist in der Mitarbeiteranzahl irgendjemand, den man dafür qualifizieren kann. Und sonst muss man eben suchen. Entscheidend ist, glaube ich, dass die Betriebe aber auch übergabefähig sein müssen. Und da scheitern auch viele Betriebe dran, das muss man eben auch sehen. Es ist nicht mehr jeder Betrieb so aufgestellt, dass er in der heutigen Zeit auch einen Nachfolger finden kann. Weil wir auch einen Strukturwandel haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen im Handwerk. Wir haben früher so einen klassischen Handwerksbetrieb gehabt. Meister, 6-7 Gesellen. Ehefrau am besten im Büro und super Organisation. So, das war ein Klassiker. Die Betriebe werden immer weniger in der Struktur. Wir haben sehr viele Einzelkämpfer, deswegen steigen auch die Betriebszahlen ja häufig. Das sind dann Leute, die wirklich nur allein unterwegs sind, da vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter haben. Und wir entwickeln uns immer zu größeren Betrieben auch. Also wenn man mit Externen spricht, dann sagen die immer, ja, so ein Handwerker, das sind so diese klassischen 6-7 Handwerker. Wir haben aber auch Betriebe und die werden sie bei sich in den Know haben. Die haben 100, 200, 300 und mehr Mitarbeiter. Das sind immer noch Handwerksbetriebe. Das verstehen die Leute. So ein Industriebetrieb, nein, das ist ein klassischer Handwerksbetrieb. Die Bäcker. Genau, so, und da gibt es ganz, ganz viele von. Und da, glaube ich, muss man eben gucken, dass man die Betriebe so fit macht, dass sie im Prinzip attraktiv sind, von jemandem übernommen zu werden und sich auch weiterentwickeln können. Und das machen wir mit Beratungsleistungen sehr stark, aber das ist ein Megathema. Deswegen, ich habe es schon noch angesprochen, zum Beispiel im Baubereich werden viele Betriebsnachfolger über diese Hochschule 21 in Buxtehude auch qualifiziert. Und da muss man eben auch gucken, wer macht denn da seinen Abschluss? Kann ich den nicht für mein Unternehmen gewinnen? Kann ich dem eine Perspektive aufzeigen? Da muss ich aber rechtzeitig anfangen. Da muss ich heute sagen, mach doch das Studium. Da, ich finanziere das. Du bist mein Bachelorstudent hier. Und dann gucken wir mal, ob wir zusammenpassen. Dann hat man Jahre Zeit, über die Ausbildung, über die Weiterqualifizierung das zu machen. Und da muss man auch loslassen können. Auch das ist schwer.
Sie glauben gar nicht, wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen darf, dass die Nachfolgerinnen und Nachfolger fehlen werden in Zukunft, sondern Sie glauben eher, erstmal der zeitliche Horizont und auch die Betriebsstruktur werden entscheidend dafür sein, ob so ein Betrieb dann weiter besteht und übergeben werden kann.
Also wir werden gute und gut geführte und attraktive Betriebe Nachfolger finden. Da bin ich fest von überzeugt, da komme ich wieder darauf zurück. Handwerk hat goldenen Boden, das ist dieser alte Spruch. Ja. Und er ist, glaube ich, aber aktueller denn je, weil die Struktur einfach so ist, dass Handwerksleistungen einfach ein knappes Gut werden. Und deswegen wird man im Handwerk und auch als Betriebsnachfolger im Handwerk Geld verdienen können. Ganz fest von überzeugt.
Ja, haben wir ganz, ganz viel gehört. Was macht die Kammer? Wir haben uns ganz viel über Ausbildung ausgetauscht, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, wo wir natürlich auch alle viel unterwegs sind. Jetzt brechen wir noch ein letztes Mal, bevor wir tatsächlich auch fertig sind, weil Sie sind ja aktuell stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Das sind Sie ja nicht mehr ganz so lange. 1.9. steht bald an. Ja. Da übernehmen Sie ja von Herrn Sudmeier die Position des Hauptgeschäftsführers. Mhm.
An der Stelle würden wir uns gerne auch nochmal bei Herrn Sudmeier bedanken, weil wir haben nämlich mit Herrn Sudmeier auch bisher ganz wunderbar zusammengearbeitet. Unsere Kollegen, die auch schon viel länger dabei sind als wir auch schon viel längere Zeit. Also Sie haben große Fußstapfen, in die Sie treten, aber ich habe so den Eindruck, das wird Ihnen gelingen, das wird super. Aber genau, wir wollten uns gerne nochmal auch bei Herrn Sudmeier für die Zusammenarbeit bedanken.
Genau, und für die Zukunft, dann für Ihren zukünftigen Job. Haben Sie sich da bestimmte Ziele schon vorgenommen? Was wollen Sie gerne in dem Job noch erreichen oder entwickeln praktisch in der Handwerkskammer?
Also es wird nicht die große Zäsur in der Handwerkskammer geben. Das glaube ich auch gut so. Ne? Das ist, wir haben gerade das Thema Betriebsnachfolge angesprochen. Sie, ist das ja hier auch. Das passt, ist eine ideale Überleitung. Ich bin 10 Jahre lang gemeinsam mit Herrn Sudmeier letztendlich in der Verantwortung gewesen. Er als Hauptgeschäftsführer, ich als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Und deswegen haben wir eigentlich den Grund auf nahezu alles gemeinsam entwickelt. Und deswegen wäre es jetzt ja fatal, wenn ich sagen würde, alles, was wir jetzt die letzten 10 Jahre gemacht haben, wäre falsch und wir machen es jetzt 180 Grad anders. Dann hätte ich ja meinen Job auch falsch gemacht. Und insofern, glaube ich, wird es keinen großen Bruch geben, aber es wird eine Weiterentwicklung geben. Und ich habe vorhin schon gesagt, mir ist wichtig, diese Dienstleistungsgeschichte sehr nach vorne zu bringen, auch organisatorisch letztendlich das nochmal zu verankern. Da liege ich mit Herrn Sudmeier aber auch völlig auf einer Linie, weil ich weiß, als er 2014 eingetreten ist, war das auch sein Ziel. So, wir werden das Thema Fachkräfte in allen Facetten letztendlich als Schwerpunktthema haben. Wir werden die Stärkung des Ehrenamtes haben. Wir werden auch das Thema Frauenförderung ganz stark haben als Thema. Sage ich nicht, weil jetzt hier zwei Geschäftsführerinnen sitzen, sondern weil es auch einfach ein wichtiges Thema ist. Da haben wir irrsinnig viel Potenzial letztendlich, was wir fürs Handwerk letztendlich heben können. Und da ist Handwerk viel attraktiver, als es im Moment wahrgenommen wird. Und ansonsten, glaube ich, werden wir die Kammer in die Zukunft führen. Wir haben große Investitionen letztendlich auch in den nächsten 10 Jahren vor der Brust. Wir haben in den letzten 10 Jahren schon in die berufliche Bildung 75 Millionen Euro investiert. Viel auch mit Fördergeldern, die wir eingeworben haben, um letztendlich die Qualität der Ausbildung letztendlich sicherzustellen. Das wird sich auch fortsetzen. Und das wird natürlich dann durch den Hauptgeschäftsführer auch begleitet werden müssen. Aber ansonsten werde ich, glaube ich, vielleicht auch das Thema Interessenvertretung und Politikberatung noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Wir haben jetzt wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen, gemeinsam mit dem Präsidenten, der eben beim ZDA im Präsidium sitzt, das Thema auch die Interessen unseres Handwerks in die Politik und auch nach Berlin zu bringen. Und ich glaube, das werden wir gemeinsam in der Kammer Haupt- und Ehrenamt, weil das ist ja auch so, wie wir gut zusammenarbeiten und erfolgreich sind, nur dann, wenn wir es auch tun, geht das Gleiche auch für Haupt- und Ehrenamt in einer Handwerkskammer. Wenn Ehrenamt und Hauptamt da nicht zusammenarbeiten und gleiche Interessen vertreten, kann das auch nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, aber sehr erfolgreich. Also der Weg ist eigentlich schon vorgegeben, wo wir hingehen. Und wir werden ihn weiter erfolgreich beschreiten. Vielleicht mit dem einen oder anderen Schwerpunktthema nochmal ein bisschen anders gesetzt wird. Dann, glaube ich, werden wir weiterhin auch als Kreishandwerkerschaft Kammer so gut zusammenarbeiten.
Bleiben wir die Kreishandwerkskammer.
Genau, bleiben wir die Kreishandwerkskammer.
Das ist ein schönes Fazit, oder?
Ja, fand ich auch. Das war doch eigentlich auch ein schönes Schlusswort, oder? Von Herrn Steffen.
Finde ich auch.
Nehmen wir das? Okay, das nehmen wir. Vielen Dank, dass Sie unser erster Gast waren.
Ja, sehr gerne.
Wir sind gespannt auf euer Feedback, was ihr so dazu sagt, dass wir jetzt mal einen Gast eingeladen haben, den wir interviewt haben. Folgt uns gerne weiterhin auf Instagram, Spotify, lasst ein Like da, abonniert auch unseren Kanal auf YouTube, schreibt uns eine E-Mail, podcast@werkenmitrecht.de, und ich fange mal an und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, mir hat Spaß gemacht. Bis dann, tschüss.